nicht an die Existenz des Spirituellen selbst. Und die empirischen Philosophen halten die Unpersönlichkeit des Spirituellen Ganzen ohne jede Individualität des Lebewesens für wahr. Aber die Transzendentalisten bestätigen, dass die Seele und die Überseele zwei verschiedene Identitäten sind, qualitativ ein, aber quantitativ verschieden. Es gibt viele andere Theorien, doch all diese Spekulationen klären sich auf, sobald Sri Krishna durch den Vorgang des Bhakti-Yoga wahrhaftig erkannt wird. Sri Krishna ist wie die Sonne und die materialistischen Spekulationen über die absolute Wahrheit sind wie die tiefste Mitternacht. Sobald die Sonne Krishnas im Herzen aufgeht, klärt sich die Dunkelheit materieller Spekulationen über die absolute Wahrheit und die Lebewesen sofort auf. In der Gegenwart der Sonne kann die Dunkelheit nicht standhalten und die relativen Wahrheiten, die in der tiefen Dunkelheit der Unwissenheit verborgen waren, werden durch die Barmherzigkeit Krishnas, der als Überseele im Herzen eines jeden weilt, deutlich erkennbar. In der Bhagavad Gita sagt der Herr, dass er, um seinen reinen Geweihten eine besondere Gunst zu erweisen, persönlich die tiefe Dunkelheit des Zweifels aufhält, indem er das Licht reinen Wissens im Herzen des Gottgeweihten leuchten lässt. Weil der höchste Herr für die Erleuchtung seiner Geweihten sorgt, kann gewiss kein Gottgeweihter, der mit transzendentaler Liebe in seinem Dienst beschäftigt ist, in Dunkelheit bleiben. Er kann die absoluten und die relativen Wahrheiten aufs Genaueste erkennen. Ein Gottgeweihter kann nicht in Dunkelheit bleiben und, weil der Gottgeweihte von der Persönlichkeit Gottes erleuchtet wird, ist sein Wissen mit Sicherheit vollkommen. Dies trifft nicht nur auf denjenigen zu, die mit Hilfe ihres eigenen begrenzten Begriffsvermögens über die Dies trifft nicht auf diejenigen zu, die mit Hilfe ihres eigenen begrenzten Begriffsvermögens über die absolute Wahrheit spekulieren. Perfektes Wissen wird Parampara genannt oder deduktives Wissen, das von der Autorität zu dem demütig hörenden Empfänger, der sich durch Dienst und Hingabe qualifiziert hat, herabkommt. Man kann nicht die Autorität des Höchsten herausfordern und ihn zur gleichen Zeit erkennen wollen. Er behält sich das Recht vor, sich einem solch herausfordernden Geist eben nicht zu offenbaren, der nur ein unbedeutender Funke des Ganzen ist und sich dazu noch unter der Herrschaft der illusionierenden Energie befindet. Die Gottgeweihten sind hingegeben und deshalb wird das transzendentale Wissen von der Persönlichkeit Gottes an Brahma weitergegeben und von Brahma an seine Söhne und Schüler in der Traditionsfolge. Dieser Vorgang wird von der Überseele im Innern solcher Gottgeweihten unterstützt. Das ist der vollkommene Weg, transzendentales Wissen zu erlangen. Diese Erleuchtung befähigt den Gottgeweihten in vollkommener Weise, Spirituelles von Materiellem zu unterscheiden, weil der Herr den Knoten von spiritueller Natur und Materie gelöst hat. Boah. Dieser Knoten wird Ankara genannt und er zwingt ein Lebewesen, sich irrtümlicherweise mit der Materie zu identifizieren. Sobald dieser Knoten gelöst ist, klären sich augenblicklich alle Wolken des Zweifels auf. Man erkennt seinen Meister und beschäftigt sich völlig im transzendentalen, liebevollen Dienst des Herrn, wodurch man der Kette fruchtbringender Handlung ein Ende bereitet. Im materiellen Dasein schafft sich ein Lebewesen seine eigene Kette fruchtbringender Arbeit und genießt die guten wie auch die schlechten Auswirkungen seines Handelns, Leben für Leben. Aber sobald man sich im liebevollen Dienst des Herrn beschäftigt, wird man von der Kette des Karma frei. Alle im hingebungsvollen Dienst ausgeführten Handlungen erzeugen dann keine Reaktion mehr. Namam Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Punamine Namaste Sarasate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Tatkachari Satarine Jaya Sri Krishna Jaitanya
Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivakari Gaur Bhaktavindam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Vidyate Hridaya Granthi Sityante Sarvasanshaya Siyante Chasya Karamani Trishta Eva Atmanishvare. Nicht besonders gut, dass Sie die Bücher auf dem Schoß zu haben. Genau. Ja, so machen wir. Ja, das ist eigentlich das von dem Morgen. Wenn man nicht pustet, hält. Hare Krishna. So, der Text heißt also, so wird die Kette der Furcht der im Herzen so wird der Knoten im Herzen gesprengt und alle Zweifel zerfallen in Stücke. Die Kette der furchtbringenden Handlung, Karma, hat dann ein Ende, wenn man das selbst als Meister erkennt. So, dies ist ein Vers aus dem Bhagavata, der über einen ganz wichtigen Zusammenhang spricht im spirituellen Leben. Es ist möglich, seine Svabhava zu verändern. Svabhava bedeutet die Natur, die man angenommen hat unter dem Einfluss der Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Es ist so, dass unser Herz oder unser Geist von bestimmten Erscheinungsweisen der materiellen Natur dominiert wird. Und entsprechend dieser Dominanz der Erscheinungsweisen über unseren Geist bewegen wir uns durchs materielle Leben hindurch. Im 17. Kapitel der Bhagavad Gita heißt es Shraddho Mayo Yang Purusha. Jedes Lebewesen hat einen ganz bestimmten Glauben, der ihm die Orientierung gibt, mit der er sich durch dieses Leben hindurch bewegt. Es gibt Menschen, die sagen, zwar ich glaube an niemanden, ich glaube nur an mich, aber auch sie haben einen bestimmten Glauben. Ich weiß, dass John Lennon, der sich eigentlich gegen das Krishna-Bewusstsein entschied und ein Lied herausbrachte, nachdem er Prabhupada und die Devotees getroffen hatten, ich glaube nicht an die Bhagavad Gita. Ich glaube nicht an die Religion. Ich glaube nur an Yoko, das war seine spezifische Anhaftung, Herzen und an mich. Nicht? Sage mir, an was du glaubst, und ich sage dir, wer du bist, kann man nach dem Satz des, der Bhagavad Gita sagen. Unser Herz, was dominiert wird von bestimmten Erscheinungsweisen, entwickelt ein ganz bestimmtes Glauben, ein Vertrauen, ein Shraddha, richtig. Shra heißt Herz und Da heißt Geben. Entsprechend der Erscheinungsweisen der Natur gibt ein Mensch sein Herz harte Arbeit, mit der er ein Haus aufbaut und so weiter und so fort. Ein anderer Mensch verschreibt sich ganz und gar der Kunst, schöngeistiger Musik. Noch ein anderer verschreibt sein Leben Drogen, Sex und Rock'n'Roll. Ist ein großer Bestandteil der Welt und gibt somit sein Herz. Die Erscheinungsweisen der Natur dominieren also das Herz und sorgen denn dafür, wohin jemand sein worein jemand sein Vertrauen setzt. So, nachdem Arjuna in der Bhagavad Gita versteht, dass die materiellen Erscheinungsweisen der Natur alles und jeden kontrolliert, entwickelt er eine Frage. Arjunas Frage ist, ist es möglich, vom Einfluss der materiellen Natur befreit zu werden? Ist es möglich davon, unser Herz wieder zurückzubekommen, sozusagen? Und Krishna sagt im 19. Text des 14. Kapitels, wenn man richtig sieht, dann kann man sehen, dass in allen Handlungen kein anderer Ausführender da ist, als die Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Wenn man dann aber weiter richtig sieht, sieht man auch den höchsten Herrn, der transzendental zu all diesen Erscheinungsweisen ist und erreicht meine Natur. Das heißt, wenn Krishna sagt, man erreicht meine Natur, meint er damit, das heißt, sagt er damit, dass jemand auf die spirituelle Ebene des Lebens kommt, wo er auch nicht mehr beeinflusst wird von den materiellen Erscheinungsweisen. Er wird transzendental, frei von Geburt und Tod und frei von allen Leiden. Krishna führt weiter fort. Wenn das verkörperte Wesen in der Lage ist, diese drei Erscheinungsweisen der Natur zu kontrollieren, die mit dem materiellen Körper zusammenkommen, kann es Freiheit erlangen von Geburt, von Tod, von Alter und ihren Leiden. Und somit selbst in diesem Leben Nektar erlangen. So, die Frage ist dann sofort, die Arjuna hat, oh mein Herr, bitte sage mir die Symptome von jemandem, der transzendental geworden ist. Wie verhält er sich? Und wie genau macht er das, dass er die Erscheinungsweisen der materiellen Natur transzendiert. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir heute Morgen uns noch nicht ganz genau bewusst sind, wie markant Arjunas Frage an Krishna ist. Arjuna fragt eigentlich, wie kann man seine Natur verändern, seine Gewohnheiten verändern, anders werden. Trifft das auf euch zu? Macht ihr euch manchmal Gedanken darüber, ob man nicht sich verändern könnte zum Positiven? Und ich glaube, das ist der ganze Sinn und Zweck, der uns am Anfang zum spirituellen Leben führt. Wir möchten uns verändern. Wir möchten unser Leben verändern. Später dann, viel später, möchten wir vielleicht Liebe zu Krishna entwickeln. Aber ganz am Anfang denken wir, unser Leben ist so nicht gut, wie wir es führen. Ich bin so sehr begrenzt im Augenblick. Lass mich etwas tun, um diesen Begrenzungen zu entgehen. Sema Krishna sagt am Ende zu Arjuna, mein lieber Arjuna, Du sagst jetzt, du willst nicht kämpfen. Nehmen wir das mal an. Aber ich will dir sagen, wenn du nicht entsprechend meiner Führung handelst und nicht kämpfst, dann wirst du durch deine Natur gezwungen werden, so und so zu kämpfen. Und die Acharyas sagen, du wirst sehen, du wirst mit meiner eigenen Maya, Krishna sagt, mit meiner Maya konfrontiert werden, die die Form der Erscheinungsweisen der Leidenschaft annimmt, und dann wirst du so und so kämpfen. Du musst wissen, du hast eine ganz bestimmte Natur und ganz bestimmte Eindrücke im Herzen, Sanskaras. Und du wirst gezwungen sein, zu handeln, mein lieber Arjuna, wie eine Puppe in einem Marionettentheater. Und Krishna sagt dann später noch, dass alle Lebewesen sich im Grunde genommen entsprechend ihrer Natur bewegen, wie so Puppen in einem Karussell. Ich weiß nicht, ob ihr diese alten Aufziehkarussells noch kennt, aus der Büttenmeier-Zeit. Ihr jungen Leute lacht immer über mich, weil ich Vokabeln aus einer anderen Generation gebrauche. Die drehte man so auf und dann machte es kling, 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 kling. Diese Puppen noch nie gesehen? Nicht? Das klingt dann, macht eine bestimmte Musik und dann bewegen die sich. Einer macht einen Diener, eine andere macht einen Knicks. Knicks wisst ihr auch nicht, was das ist. So, sehe ich so in den Knien verneigen. Das machen gut erzogene Mädchen aus der Büttenmeier-Zeit. Das hat man doch vor 30 Jahren im Tanzunterricht gelernt, einen Diener und einen Knicks zu machen. So. Krishna sagt, ihr alle seid, alle bedingten Seelen werden von meiner Maya so bewegt, die aus den drei Erscheinungsweisen der Natur sich befinden. Wie eben diese Puppen, die scheinbar sich bewegen und ein Spiel, ein kultivierten Ball oder Gesellschaft, eine kultivierte Gesellschaft dort feiern, aber die im Grunde genommen von diesem Aufziehmechanismus kontrolliert werden. So sagt zu Arjuna, mein lieber Arjuna, es gibt für dich nur zwei Alternativen. Entweder du kommst auf die transzendentale Ebene, und machst dich, wirst über mich bewusst, wirst Krishna bewusst, dann wirst du alle Hindernisse des bedingten Lebens durch meine Gnade überwinden. Aber wenn du nicht in diesem Bewusstsein handelst, dann wirst du durch das falsche Ego handeln und verloren sein. Und man macht dann klar, was das im Einzelnen jetzt bedeutet, verloren zu sein. Nicht? Du wirst entsprechend deiner Erscheinungsweisen handeln. Heute hat Gadadha aus dem Bhagavatam ein Vers herausgesucht, wo es darum geht, den Knoten des falschen Egos zu sprengen. Krishna spricht hiervon. Dieser Knoten ist aus einem festen Strick gemacht, aus den drei Erscheinungsweisen, die man annimmt. Und er sagt, du musst dir über mich bewusst werden, dann wirst du diesem Karussell entkommen. Was Krishna damit meint ist, du musst deinen Geist auf mich richten. Über Krishna bewusst zu werden, heißt nichts anderes, als den Geist auf Krishna zu richten. Und so wirst du durch meine Barmherzigkeit alle Leiden überwinden. Du solltest dir keine Sorgen machen. Ich bin der Freund der Gottgeweihten und ich gebe mich meinen Gottgeweihten hin und löse all ihre Probleme. Wenn du aber nicht hörst und aufgeblasen bleibst, wirst du zu Fall kommen. Wisse, sagt Krishna zu Arjuna, niemand außer mir weiß, was die einzelnen Lebewesen zu tun haben. Ja. So, wir müssen in unserem Leben an diesen Punkt entwickeln, dass wir unser Bewusstsein, unser Geist auf Krishna richten und dann herausfinden, was ist Krishnas Plan mit uns. Nun, Arjuna fragt, er ist sehr, sehr intelligent, kannst du mir nicht bitte erzählen, was die Symptome sind von jemandem, der den Knoten gesprengt hat, der sozusagen aus dem Karussell ausgestiegen ist oder der die Erscheinungsweisen der Natur transzendiert hat. Bitte sage mir die Symptome. Und zwar spricht, will Arjuna drei Dinge im Grunde genommen wissen. Erstmal die inneren Symptome. Was ist seine Mut, wie wir sagen? Nicht? Was ist seine innere Stimmung? Wie fühlt er sich? Und dann nach außen, wie handelt solch ein Mensch? Was sind seine Handlungen nach außen? Und als dritte Frage will er wissen, wie erreicht man solch einen Zustand? Interessiert euch das auch? Ja? Das ist ja wirklich gut, da haben wir bestimmt eine nice, also ein relevantes Thema dann. Im 12. Kapitel der Bhagavad Gita erklärt Sri Krishna dann, ich möchte es euch gerne in Deutschland vorlesen, damit ich nicht, müssen wir es genau haben. Das 12. 13. Dann sage ich es euch. Ja. Die höchste Persönlichkeit Gottes spricht, und jetzt spricht Krishna erstmal über die inneren Symptome, wie sich so jemand fühlt, der vom falschen Ego frei ist und von den Knoten im Herzen gesprengt hat. Er sagt, O Sohn Pandus, wer Erleuchtung, Anhaftung und Täuschung weder hasst, wenn sie auftreten, noch nach ihnen verlangt, wenn sie vergehen, wer trotz all dieser Reaktion der materiellen Erscheinungsweisen unerschütterlich und unberührt bleibt und seine neutrale, transzendentale Stellung beibehält, da versteht, dass allein die Erscheinungsweisen wirken. Solch ein Mensch ist in der Transzendenz verankert. Nicht? Also zunächst einmal, das kann keiner sehen, nur du selber. Ob du transzendiert hast, indem du diesen, ob du ein bisschen frei geworden bist, indem du diesen Maßstab annimmst. Ein Devoti ist manchmal erleuchtet, fühlt sich gut, wie wir auch sagen, er ist gut drauf. Kennt ihr diese Bezeichnung? Nicht? Was wir damit meinen, wenn wir sagen, er ist gut drauf, dass es ihm gut geht, dass er in gewisser Weise glücklich ist, dass er ohne große Anhaftung seinen Dienst ausführt. Das sind Symptome der Erscheinungsweise der Tugend. Manchmal kommt es vor, dass man nicht so gut drauf ist. Zum Beispiel, heute Morgen musste ich das von mir leider behaupten, weil ich habe gestern einen Fehler gemacht. Ich war unvorsichtig in der Kälte und bin also so eine kleine, wie ihr alle, wie das hier, so ein Grippevirus eingefangen, so ein bisschen. Nicht? Und dann fühlt man sich so ein bisschen müde und kommt nicht so in die Gänge. Man merkt, hier sind die Auswirkungen, hier ist mir ein bisschen die Erscheinungsweise der Unwissenheit tätig. Nicht? Und ein bisschen gedämpft und versetzt und so weiter und so fort. So, Krishna sagt, diese Erscheinungsweisen werden auftreten im materiellen Leben, aber wer sich davon nicht stören lässt. Man sagt, gut, ich bin heute ein bisschen heiser, ein bisschen erkältet, bin ein bisschen krank oder ein bisschen Leid ist da, die Leidzecke hat sich festgebissen im Brain, nicht für kurze Zeit. Der Devotee sollte gleichgültig da bleiben, nicht entsprechend dieser Erscheinungsweisen, die immer wirken im materiellen Dasein, handeln. Das heißt, er sollte nicht denken, ach, wenn ich doch nur wieder gut drauf sein könnte, wenn es mir doch nur wieder gut gehen könnte und so weiter. Er toleriert das und macht weiter, unerschütterlich. Achalam ist das Sanskrit-Wort. Chalam heißt zum Wackeln gebracht werden. Der Geist wird normalerweise als Chanchala, ja, danke, bezeichnet als so, im Norddeutschen sagen wir windig, nicht? Und Krishna benutzt das Beispiel des windigen Geistes auch, er sagt, nämlich einer, der den Geist kontrolliert, ist mehr wie ein Transzendentalist, ist mehr wie ein Licht an einem windstillen Ort, der lässt sich nicht so chanchalieren, nicht so ins Wanken bringen. So innerlich sagt ein Devotee zu sich, ganz gleich, was die Gemütsstimmungen sind, die da kommen und gehen, Erscheinungsweise der Tugend und auch manchmal ein bisschen leidenschaftlich, manchmal wird man ein bisschen, kommt man so ein bisschen, ja, will man etwas unbedingt und haftet daran und kann nicht loslassen oder ablassen davon, nicht? Der erkennt das und erkennt, jetzt sind die Erscheinungsweisen der Natur einmal wieder aktiv, ich bin aber ein Teil Krishnas, nicht? Das hat Krishnas Meditation gegeben. Wenn man richtig sieht, dann sieht man, dass alle Aktivitäten von diesen Erscheinungsweisen ausgeführt werden und man sieht den höchsten Herrn, der transzendental zu diesen Erscheinungsweisen ist. Und durch diese Meditation, Machchitta, dass man über Krishna dann nachdenkt, kommt man auf eine Ebene, so sagt Krishna, die meiner eigenen gleicht. Madhavam Sadi Gatschati, nicht? Gatschati heißt gehen und Madhavam heißt jetzt meine, eigentlich heißt es meine Mut, Bhava heißt Stimmung, aber es kann auch bedeuten, Bhava heißt auch meine Existenz. Er kommt also auf die spirituelle Ebene dadurch. Ist das nicht eine wunderbare Meditation? Eine innerliche Meditation, während wir in unserem Leben viele Dinge erleben, aufgrund unserer Natur und der Erscheinungsweisen, also unserer Natur, die wir entsprechend der Erscheinungsweisen angenommen haben, wird es rauf und runter gehen. Das ist ganz natürlich. Die Erscheinungsweisen arbeiten ständig in der Welt. Krishna sagt, mach dir keine Illusion, Arjuna. Jedes Lebewesen, von den höheren bis niederen Planeten, ist diesem Spiel ausgesetzt. Dadurch aber, dass jemand sein Bewusstsein auf Krishna richtet, kann er trotz dem Wirken der Erscheinungsweisen, wie soll ich mich ausdrücken, nicht gestört sein. Srila Prabhupada hat ein wunderbares Beispiel gegeben. Er hatte einmal eine geschwollene Wange für lange Zeit und hat sich aber nicht drum gekümmert, hat weiter gelectured und die schwollte und also die schwoll immer stärker an. Die Devotees machten sich Sorgen, aber Prabhupada sagte, ja, ein Zahn, der eitert, wenn man alt wird, ist das unvermeidlich. Und dann wartete Prabhupada geduldig, bis der Zahn ausgefallen war, einem natürlichen Vorgang folgend, nicht, und machte weiter. Sri Vishnupada gibt uns auch aus seiner Erfahrung mit Srila Prabhupada eine Anekdote, die er selber erlebte. Und zwar war Srila Prabhupada in Südafrika und ging auf eine Predigertour und hatte dann einen Frontalzusammenstoß mit einem, also der Wagen, in dem er saß, hatte einen Frontalzusammenstoß mit einem Auto, was von der gegenüberliegenden Seite kam. Nicht? Und Srila Prabhupada, transzendentaler Körper, kam durch den Aufstoß nach vorne und er zog sich eine Art Schnittwunde am Schienbein zu. Und auch noch hatte er etwas am Kopf, soweit ich weiß. Sri Vishnupad war nicht da, saß nicht in diesem Auto und doch als er blieb im Haus und richtete wohl die Mahlzeit für Srila Prabhupada. Als Prabhupada dann kam, sah Sri Vishnupad, dass Blut am Dhoti war. Hat er ganz schlimm Schreck gekriegt, was ist passiert? Und Srila Prabhupada hat gesagt, die Mahlzeit der Welt ist ein Ort, wo an jedem Schreck gefahren wird. Padam, 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 das Ganze hat sich hingesetzt in das Zimmer und gechantet. Dankbar, dass die Krishna vor wirklichem Unheil, es war ja eine relativ geringfügige Verletzung, also keine Brüche oder keine Organverletzungen, ne? Dankbar, dass ihn Krishna davor bewahrt hat, war frontal zusammenstoßt, hätte auch wirklich sehr, sehr, sehr schlecht ausgehen können. Der andere Wagen, der auch den Unfall verursacht hatte, weil er aus seiner Fahrbahn gekommen war, wollte die Kurve schneiden, hatte ganz schlimme Verletzungen und musste ins Hospital eingeliefert werden, um dort wieder geheilt zu werden von diesen Verletzungen. Devotee weiß, dass während er durchs Leben geht, die materielle Natur wirkt. Nicht? Da wird er mit guten und mit schlechten Dingen in Kontakt kommen, mit angenehmen und unangenehmen. Aber dadurch, dass sein Bewusstsein auf Krishna gefestigt ist, da wird er sich davon nicht aus der Ruhe bringen lässt. So, das sind jetzt seine inneren Symptome. Er ist unangehaftet an die Wirkungen, die Erscheinungsweisen der Natur ihm geben. Glück und Leid ist Unwissenheit und Leidenschaft. Aber Arjuna ist sehr, sehr präzise. Man muss das auch erkennen können nach außen. Deswegen will Arjuna wissen, wie handelt denn solch ein Mensch? Das interessiert mich auch. Was kann man sehen? Wie kann man ihn nicht, dass es vielleicht vorkommt, dass er nur redet, ich bin transzendental, weil niemand kann die inneren Erscheinungsweisen sehen. Kannst du in das Herz deines Nachbarns hineinschauen und sehen, was für Erscheinungsweisen da gerade so wirken? Nein. Selbst wenn der eine Glasbrust hat, geht es nicht für uns, weil man die so nicht sehen kann. So, was macht er? Er macht zwischen Glück und Leid keinen Unterschied. Wer einen Klumpen Erde, einen Stein und ein Stück Gold mit gleichen Augen sieht, wer erwünschte und unerwünschte Dinge als gleich erachtet, wer stetig ist und bei Lob und Beleidigung, Ehre und Schmach gleichermaßen unberührt bleibt, wer Freund und Feind gleich behandelt und allen materiellen Tätigkeiten entsagt, von einem solchen Menschen sagt man, er habe die Erscheinungsweisen der Natur transzendiert. Es wird zunehmend werden die Prüfungen für solch einen Menschen stärker. Es ist leichter, materielle Dinge den gleichgültig gegenüberzustehen. Nicht? Zum Beispiel zu sagen, ja, dieser Dhoti, ist mir eigentlich egal, ob ich jetzt einen mit blauer Borte habe oder mit roter Borte oder mit und so weiter und so fort. Aber der Test kommt, wenn man bei Lob und Beleidigung, Ehre und Schmach, die einem Menschen zufügen, nicht mehr tote Objekte, dass man da gleich bleibt. Es wird vorkommen, dass in dieser Welt Menschen auftreten, als seien sie unsere Feinde. Es wird vorkommen. Aber wenn wir auf die transzendentale Buchverteilung gehen oder Prasadam verteilen, treffen wir solche Menschen, die wirklich auftreten, als seien sie unsere Feinde, die uns beschimpfen mit ungimpflichen Worten, nicht? Und so weiter und so fort. Und manchmal kommen Situationen auf, wo wir wirklich denken müssen, oh, der tritt jetzt auf wie mein Feind. Der Devoti, der im Krishna-Bewusstsein ist, versteht, der handelt so, weil ihn Krishna im Herzen, die Überseele im Herzen, dazu inspiriert. Nicht? Und so tritt er jetzt in diesem Leben, in dieser Situation wie mein Feind auf. Ich muss etwas lernen. Und so weiter. Da wird er schon auf die Probe gestellt. Nun werdet ihr natürlich fragen, ja, interessant das mal so zu hören, aber was ist mit der dritten Frage von Arjuna? Wie erreicht man diese Stufe? Das ist doch, was letztendlich für mich auch von dem allergrößten Interesse ist. Und Shri Krishna erklärt es dann, wer sich völlig im hingebungsvollen Dienst beschäftigt und unter keinen Umständen abweicht, transzendiert sogleich die Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Das ist, wie er das macht. Nun, nicht abweichen, heißt, dass der Devoti seinen Geist auf Krishna konzentriert. Ganz gleich, was ihm dabei in seinem spirituellen Leben geschehen wird. Nicht? Srila Prabhupada sagt, dieser Vers ist die Antwort auf Arjunas dritte Frage. Auf welche Weise kann man die transzendentale Stellung erreichen? Hier. Man sollte sich durch die Tätigkeiten der Erscheinungsweisen der Natur nicht verwehren lassen, sagt Srila Prabhupada. Anstatt sein Bewusstsein in solche Tätigkeiten zu vertiefen, kann man sein Bewusstsein auf Krishna-Tätigkeiten richten. Krishna-Tätigkeiten werden Bhakti-Yoga genannt. Ständiges Handeln für Krishna. Und dies bezieht sich nicht nur auf Krishna, sondern auch auf seine verschiedenen vollständigen Erweiterungen, wie Rama und Narayan. Nicht so. Wenn man Shri Krishna so dient, Devoti, meine lieben Devoti, nicht meine Devoti, Krishnas liebe Devoti, dann erlangt man diese Gleichheit mit Krishna. Im Krishna-Bewusstsein, im hingebungsvollen Dienst beschäftigt zu sein, bedeutet, sagt Srila Prabhupada, Gleichheit mit Krishna zu erlangen. Der Herr sagt, dass seine Natur ewig, glückselig und voller Wissen ist. Und die Lebewesen sind winzige Teile des Höchsten. Nicht? So diese Gleichheit mit Krishna, das ist ein wunderbares Geheimnis im spirituellen Leben. Krishna nimmt den Devoti, der sich ihm in seinem Dienst beschäftigt, auf die spirituelle Ebene, wo er diese Eigenschaften, Glückseligkeit, Wissen und auch ein ewiges Dasein erreicht. Das macht Krishna. Durch seine Kraft ist es möglich, die Erscheinungsweisen der materiellen Natur zu brechen. Es geht nur durch seine Kraft. Ein gutes Beispiel hierfür ist das Beispiel von Nalakuvera und Manigriva, die aufgrund eines schweren sexuellen Fehlverhaltens die Form von Bäumen annahmen. Nicht? Die wurden richtig verurteilt von Narada Muni. Ihr müsst Bäume werden, ihr seid so lustvoll. Ich möchte euch jetzt die Details ersparen, weil das nicht gut ist am Morgen vom Prasadam. Nicht? Sie haben so ein Mist gebaut, zu Deutsch gesagt, dass sie wirklich alle Unterscheidungskraft verloren hatten durch den Einfluss der Berauschung und sich eines schweren Vergehens gegen Narada Muni schuldig kommen ließen. Nicht? Und dann als Folge davon verursacht worden. Das ist eine Form von Karma. Flüche sind eine Form von Karma. Und sie wurden dann Bäume und mussten nackt in der Gegend stehen. Für tausende von Jahren sogar. Sie beteten dann und sagten, kannst du nicht irgendwas tun, um diesen Fluch wieder rückgängig zu machen? Wir sind so, es tut uns so leid, wir sind völlig unter den Einfluss der Berauschung gefallen. Narada Muni sagte, Krishna wird kommen und euch von diesem Fluch befreien. Nicht? Und wir hören dann, dass sie geboren wurden als Bäume im Hofe von Nanda Maharaj und dann von Sri Krishna umgerissen worden und von ihrem Karma befreit wurden. Sie bekamen dann sofort ihre alten Körper zurück, gingen auf die himmlischen Planeten zurück und danach zurück nach Hause, zurück zu Krishna. Nicht so? In der Brahma Sanghita sagt Krishna, das erklärt er das. Er sagt, dass er in der Lage ist, jemanden, der sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigt, von allen Karma zu befreien. Er sagt, von Indra bis zu einer Indra-Gopa, die werden im Sand geboren und huschen so im Sand herum, diese also Insekten sind rot sehen sie aus. Und vermehren sich dann in einem Tag und sterben dann nach einem Tag. Das sind ganz winzige Insekten. Indra-Gopas, in Puri sieht man sie manchmal auf dem Strand. So, Brahma sagt das nicht, Krishna. Von Indra bis zum Indra-Gopa
werden alle Lebewesen von ihrem Karma festgehalten, außer demjenigen, der sich im Bhakti beschäftigt, denn er wird auf diese Ebene des hingebungsvollen Dienstes gebracht, wo er auf der spirituellen Ebene ist. Nicht? Krishna kann unsere Natur machen. Ich stelle mir das immer so vor, als wäre ich in meiner Natur so wie ein Baum, unbeweglich, kann mich nicht verändern. Das heißt doch so schön, es ist leichter, einen Berg zu verrücken, als einen Charakter. So heißt es im weltlichen Leben, ist ein Gedicht. Nein, wenn Krishna kommt und einfach das umreißt, dann bricht das auf und die wirkliche Natur kommt zum Vorschein. Die Natur des ewigen Dieners zu Krishna. So meditiere ich immer. Krishna, reiß mich um. Also diese Natur, nicht, dass das Eigentliche rauskommt. So wie die, das ist so ein schönes Bild, wie die Manigriva und zu Manigriva, wie hieß er nochmal? Nala Kuvera. Die kamen dann leuchtend raus in ihrer Form aus den Bäumen. Die ganze Gegend war total erleuchtet von ihrem Glanz. So kann auch, wenn wir uns im hingebungsvollen Dienst beschäftigen von Sri Krishna, kann er dieses Karma und diesen Knoten im Herzen lösen. Das macht er für seine Devotee. Wir müssen da nicht festhalten. Oh, mein schöner Knoten. Mein schöner Gordon-Knoten. Kennt ihr den Gordon-Knoten? Das ist so ein Riesenknoten. Wurde gesagt, wer immer diesen Knoten enttütert, wer immer ihn enttütern kann, der wird der nächste König von Makedonien. So. Wurde Alexander. Alle hatten sich versucht, keiner konnte ihn enttütern. Dann kam Alexander der Kleine zu der damaligen Zeit, er war so 6 Jahre alt oder 7, wir können ihn schlecht der Große nennen in diesem Zeit. Und wurde das bekannt gemacht? Doch ganz einfach, sagte er. Nahm sein Schwert und haute den Knoten in zwei. Wurde natürlich entsprechend dieser Prophezeiung auch der König von Makedonien. Alexander der Große wurde er dann genannt. Er wurde dann wieder Alexander der Kleine, nachdem er heiratete. Aber für eine Zeit war er Alexander der Große. So ist es mit dem, wie soll ich mich ausdrücken, wenn wir diesen Schwerttherapie, wollt ihr die Schwerttherapie? Das passiert, wenn man sich wirklich in Krishnas Dienst beschäftigt. Das ist die Schwerttherapie, indem man seinen Geist auf Krishna richtet und ganz bewusst für Krishna etwas ausführt. Die Acharyas geben uns eine sehr schöne Meditation, die ist nicht zu schwer. Wir sollten nachdenken, während wir unseren Service ausführen. Ich bin ein Teil von dir, Krishna. Aufschreiben, Nico. Das ist wirklich was. Ich bin ein Teil von Krishna. So müssen wir unseren Service ausführen. Und die zweite Meditation ist, mein lieber Krishna, bitte nimm an, was ich jetzt tue. Mein lieber spiritueller Meister ist und mein lieber Krishna, wir opfern durch unseren spirituellen Meister unser Dienst zu Krishna. Bitte nimm an, was ich tue. Und dann ist man in diesem Krishna-Bewusstsein. So können wir meditieren und dann wird irgendwann das Schwert ein erlösender Eindruck wird aufkommen. Sonst ist es nicht möglich. Krishna sagt, Devi Shesha Gunamayi Mama Maya Duratyaya. Er sagt, meine Maya, die aus diesen 3 Erscheinungsweisen der Natur besteht, ist sehr schwierig zu überwinden. Duratyaya. Er spricht hier wie ein Gentleman. Es ist eigentlich unmöglich. Nicht? Aber man sagt manchmal solche Aussagen, wie zum Beispiel, würde man sagen, es liegt in der unmittelbaren Nähe von unmöglich, diese Tätigkeit auszuüben. Ein Gentleman drückt sich so ein bisschen so aus. Nicht? So Krishna sagt hier,
Es ist sehr schwierig, das zu überwinden, aber es ist unmöglich. Nicht mal Brahma und Shiva schaffen es, wenn sie nicht Gott geweiht sind. Durch meine Mercy ist es möglich. Also, vielen Dank für eure Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Ja, keine Ahnung. Ja, das sagt er im zweiten Kapitel, fragt er nochmal. Was diese einzelnen Worte bedeuten. Ja, wie sitzt er, heißt, wenn er nichts tut, was ist dann seine Stimmung? Michael Krishna sagt, er hat im Geist den Objekten der Sinnesbefriedigung entsagt. Er ist nicht mehr angehalten. Und dann geht er, heißt, was tut er, wenn er aktiv ist? Krishna gibt dazu die Antwort. Im zweiten Kapitel der diese Sanskrit-Worte sind ein bisschen schwierig da zu verstehen, das stimmt. Der sagt, das bezieht sich, wenn Wünsche kommen, dann wird er nicht davon gestört, er führt die nicht aus. Während die Dämonen, das wird im 16. Kapitel so klar, die sind gebunden durch ein Netzwerk von materiellen Wünschen, denen sie alle nachgehen und sind völlig voller Ängste und voller Sorgen. Nicht? Deswegen scheitert also ein Mensch, der aktiv ist, in der Spirituellen, handelt nicht entsprechend dieser Wünsche. Also so verhält er sich im aktiven Leben. Ja. Sehr nicer Punkt. Ja. Gestern habe ich eine Vorlesung von Srila Prabhupada gehört. Das war eine unglaubliche, sehr eingehend, wo es um die Natur ging. Er sprach zu einem australischen Politiker. Und der Politiker war wirklich auf der weltlichen Ebene. Er fragte Srila Prabhupada, Sie sagen zwar, Sie sind gegen Drogen, aber Sie brennen ja immer Räucherstäbchen an. Ist es nicht, dass das wie eine Art von Droge auch ist? Wenn man es einatmet, das ist ein... Nein, sagt Prabhupada, ist mehr so wie Parfum zu verstehen. Nicht? Fragte Srila Prabhupada, wie sieht ein typischer Tag von Ihnen aus? Und Prabhupada sagt, natürlich haben wir einen materiellen Körper und ich muss schlafen und ich gehe spazieren eine Stunde im Alter, sonst wird das alles jammed up. Nicht? Und dann fängt Prabhupada, das ist so unglaublich, wenn er predigt. Zuerst so verständlich und dann sagt er, ja, ich bin heute um 10 Minuten nach 12 aufgestanden. Den Schlaf, meinst du, er spricht eher von Schlaf. 10 Minuten nach 12. Ich schlafe so 2 Stunden in der Nacht und 2 Stunden am Tag nochmal. Nachmittag. So ganz natürlich. Und dann fragt ihn der sagt Prabhupada, und was ich den Tag mache, ich sitze hier von morgens bis abends hinterm Tisch und spreche über Krishna. Unser Business ist Krishna. Nicht zum Beispiel mit Ihnen, sagt er. Und ich gebe den Anweisungen den jungen Leuten. Aber wir verkaufen viele Bücher zu 20.000 Dollar am Tag. Also so wirklich ein Vaikuntha Persönlichkeit. Und der wird also immer... Der kann damit nichts. Und lesen Sie manchmal in der Zeitung, fragt er. Und Srila Prabhupada sagt, nein, das interessiert uns nicht. Er hat den getötet, der Politiker hat den bestochen, dass er ins Amt kommt und so weiter. Und Prabhupada fängt schon mit der Daumenschraube jetzt an. Seine Schüler wissen, jetzt kriegt er ihn gleich.
Und dann sagt der protestiert der Politiker, na, aber man muss sich doch auf dem Laufenden halten, damit man den Menschen helfen kann.
Erst einmal musst du wissen, was das Ziel des Lebens ist. Weißt du, was das Ziel des Lebens ist? Wissen Sie, was das Ziel des Lebens ist? Und versucht der Politiker etwas zu sagen, was natürlich nicht, aber ist natürlich total in der Erscheinungsweise der Unwissenheit, was er sagt. Und unterbricht ihn dann. Und dann geht er nachher raus. Und das fand ich so bezeichnend. Und das Erste, was Prabhupada sagt, er ist ein Missleader. Also Minister war das. Nicht? Er ist ein Verführer. Also ein Irreführer, würde man in Deutschland sagen. Und? Habt ihr gesehen? Hat eine Sekretärin dabei gehabt. Nur an Sex interessiert. Sagt er. Diese Leute, sie mögen Politiker werden, aber es ist wie der Stärte eines Hundes, Schwanz eines Hundes. Man kann ihn streicheln und bürsten, aber stellt sich immer auf. So ist auch diese Materialisten, die sind interessiert nur an Sexualität. Selbst Swamis haben ihre Sekretärin und haben mit denen Affären. Das Gleiche geht ab. Prabhupada ist sehr interessant. Das Erste, was er zu dem Minister gesagt hat, ist, das Hauptprinzip unserer Bewegung für Krishna-Bewusstsein. Es ist unglaublich bezeichnend, fand ich. Es ist, das Hauptprinzip ist, das Herz zu reinigen. Mich erinnert euch bitte, die Erscheinungsweisen der Natur dominieren unser Herz, färben uns ein, sodass wir auf bestimmte Art und Weise handeln. Unser Herz, Leidenschaft, also entsprechend leidenschaftlich, Unwissen und so weiter handeln. Also die bedingten Seelen das machen. Nicht? Unser Hauptprinzip ist, to purify the contaminated heart. Das ist so unglaublich neu begeisternd, diese Diskussion. Absolut transzendental. Ja. Nun, dieses hingebungsvolle Dienen, das wird auch später dann oftmals erklärt, ist nur möglich anzufangen mit dem Kontakt zu reinen Devotees, die auf dieser Ebene sind. Die geben uns das ins Herz. Da kriegen wir die Mut, die richtige Mut, wie wir das ausüben können. Wie findet ihr diese Meditation? Wollt ihr das mal machen? Denken während des Tages, ich bin ein ewiger Diener Krishnas, ich bin ein ewiges Teil Krishnas. Und ganz bewusst, wenn man handelt, Krishna, bitte sei du zufrieden. Krishna, ich versuche einen Vortrag zu halten vor den Vaishnavas im Abenteuer. Bitte sei zufrieden mit meinem Bemühen. Nicht so, so kann man verbunden sein während des hingebungsvollen Dienstes mit Krishna. Sehr wichtig, dieser Geist. Devoti bedeutet, sagt Srila Prabhupada, der Geist. Und dann sagen die Acharyas, machen das sehr klar, als sie diesen Patram Pushpang Phalang Toyang Shloka erklären, was ein Devotee tut. Er gibt, wer ein Blatt, eine Blume, ein bisschen Wasser in Hingabe opfert, das werde ich sogleich annehmen. Und dann sagen die Acharyas, in Hingabe bedeutet, dass man die Blume in Hingabe anbaut. Oder wenn man kocht, dass man in Hingabe einkauft. Ich gucke zu Kalyani rüber, unsere Köchin, dass man schon, während man die Sachen auswählt, die man machen will, denkt, was könnte Krishna zufriedenstellen? Nicht in Hingabe. Dann bereitet man es vor, pellt die Kartoffeln und richtet die Schlagsahne an. Und so weiter. In Hingabe macht man das mit Krishna. Zu Krishna. Und dann nimmt es Krishna an. Soll Hingabe. Warum kann man das so sicher sagen? Weil in dem Vers heißt es zweimal Bhakti. Zweimal sagt Krishna in diesem Vers Patram Pushpang Phalangto Yam Yome Bhakta Pranashati Tadaham Bhakt Yuparitam. Zweite Mal Bhakti. Ashnami Prayatatmana. Nehmt es an, wenn eben dieses, das durchdrungen ist vom Bhakti. Deswegen, es ist nicht so sehr ist natürlich auch gut, aber also besser als gar nicht. Es ist nicht so sehr gut, dass wir erstmal handeln, gehirnlos handeln, dabei in die Erscheinungsweise der Leidenschaft kommen, dann kurz mal die Erscheinungsweise der Unwissenheit tangieren, lamentieren, oh, es ist nie so rausgekommen, und so weiter, und dann Krishna, bitte. Das Opfern. Es ist besser, wenn wir vorher uns surrendern und dann handeln. Nicht? Vor einer. Und dann natürlich das Früchtchen, also das Ergebnis des Handelns, die Frucht des Handelns. Sorry, die Frucht des Handelns, wollte ich sagen. Krishna darbringen. Das ist dann Bhakti, das ist viel besser. Da werden wir auch sehen, wie wir, wenn wir in dieser Handlung handeln, die Erscheinungsweisen auch transzendieren. Das kommt nämlich gar nicht so ran. Ja, Krishna. Man merkt, ich habe studiert in der Bhagavad Gita, nicht? Ich muss immer über die Gita sprechen bei allem. Prabhus, bitte, wenn ihr einmal euch die Zeit nimmt, man braucht es ja jetzt nicht so zu machen, dass man unbedingt jetzt sich von allem zurückzieht. Ist besser, wenn man es parallel macht, aber ich habe es noch. Anyways, ich hatte meine Gründe, weswegen ich das so tat. Der Punkt ist, dieses Gita-Studium ist so, so nice. Ich kam eigentlich auf die Idee, das zu machen, als ich im Bhagavatam im ersten Kanto las, wie Arjuna sich sehr getrennt von Krishna fühlt, nachdem er den Planeten verlassen hat. Und dann sagt, nun werde ich mich an die Erinnerung, die nektarhaften Erinnerungen, nun werde ich mich an die nektarhaften Unterweisungen von Krishna erinnern. Die Gita. Und Srila Prabhupada sagt dann in der Erläuterung, dass mit der Gita in Kontakt zu kommen, vernichtet alles Leid. Vernichtet alles Leid. Und das wird erklärt dann Krishna selber auch. Er sagt, ich erkläre, dass derjenige, der diese heilige Konversation studiert, mich mit seiner Intelligenz verehrt. Das ist also eine Art hingebungsvollen Dienst. Und dann, was ist nun der Nutzen von solch einem Studium? Was wird denn hier? Ja, jeder, der voller Vertrauen und ohne Neid zuhört, wird frei von sündhaften Reaktionen und erreicht den glücksverheißenden Planeten, wo die Frommen sich aufhalten. Man möchte denken, was? Nach dem Gita-Studium auf die himmlischen Planeten, das war eigentlich nicht mein Lebensziel. Aber das beinhaltet auch Vaikuntha, nicht für die Devotees. Weil wir werden ja nicht nur von sündhaften Reaktionen befreit, sondern wir fixieren ja unseren Geist auf Krishna. Hi Krishna. Krishna, Krishna. Gut, ich glaube, dann haben wir ein natürliches Ende erreicht. Ich möchte mich auch hier bei allen von euch verabschieden. Wir fahren heute los in den großen Bereich des Predigens hinein. Es war ein sehr liebenswürdiges Gemeinschaft von Devotees, die so einem auch die Ruhe gegeben haben, die man in dieser wichtigen Phase des Lebens brauchte. Vielen herzlichen Dank dafür und vielen Dank auch für das gute Prasadam und die gute Gemeinschaft. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari Bol.